Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Stefan Kolderhoff, guten Tag. Vielleicht war der Wunsch ja doch zu fromm, vielleicht die Hoffnung doch zu vermessen, dass es in der Kunstausstellung Documenta auch irgendwann wieder um die Kunst gehen könnte und nicht mehr vor allem um das zweifellos wichtige Thema Antisemitismus und um die Politik. Man hat in Kassel miteinander gesprochen, man hat im Kulturausschuss und im Bundestag selbst debattiert. Allerdings nicht alle, die Documenta-Geschäftsführerin und der Kasseler Oberbürgermeister, konnten oder wollten aus unterschiedlichen Gründen an keiner der Debatten teilnehmen. Mal aus Gesundheits-, mal aus Termingründen, mal einfach nur so. Und auch vom Kuratorenkollektiv Juan Grupa war bisher eher wenig zu hören. Dafür hatte sich der eigentlich unbeteiligte Leiter der Bildungsstätte Anne Frank, Professor Meron Mendel, zur Verfügung gestellt. Er wollte und sollte beratend in Zweifeln im Rahmen jener Aufgabe helfen, die eigentlich ja die Sache von Juan Grupa gewesen wäre und die nach Meinung vieler viel zu spät angegangen wurde, die Sichtung und Bewertung der gezeigten Kunstwerke und das Gespräch darüber. Heute nun wurde bekannt, dass Mendel diesen Job aufgegeben hat. Warum, habe ich ihn heute Nachmittag gefragt.
Ich wurde vor 2,5 Wochen von der Documenta-Leitung gebeten, bei der Bewertung von Kunstwerken zu helfen, die in der Debatte stehen. Seit 2,5 Wochen habe ich darum gebeten, diese Werke zu sehen und bis heute kein einziges Werk zur Sichtung bekommen. Dazu kommt, dass Großteil meiner Aufgabe war, mit der Juan Grupa ins Gespräch zu kommen, denn helfen selbst, das Thema Antisemitismus besser zu verstehen. Und auch hier, obwohl ich mehrfach darum gebeten habe, kam kein Gespräch durch die Documenta-Leitung mit der Juan Grupa zustande. Und dann liegt es offensichtlich nicht an meiner fehlenden Wille, sondern an die Rahmenbedingungen, die mir das nicht erlaubt haben, diese Funktion zu erfüllen.
Woran liegt es Ihrer Meinung nach? Was vermuten Sie? Wer versteht da was nicht?
Das ist für mich auch rätselhaft. Als mich Frau Schaumann, die Generaldirektorin, angesprochen hat vor 2,5 Wochen, hatte ich den Eindruck, dass sie sehr entschieden ist, eindeutig zu agieren, die Verantwortung zu übernehmen, Fälle, die gemacht wurden, zu korrigieren. Und dann umso erstaunlicher war es für mich, dass nach so einem Gespräch, wo sie mich eindringlich darum gebeten hat, den Dokumenta beiseite zu stellen und sie zu beraten, 2,5 Wochen habe ich von ihr nicht mal einmal was gehört. Ich habe sie mehrfach angerufen, ich habe ihr Nachrichten hinterlassen, alle sind unbeantwortet geblieben. Und auch Gespräche mit anderen Mitarbeitenden der Documenta waren immer sehr stark auf Ablehnung gestoßen. Also da hatte ich nicht den Eindruck, dass man wirklich vorankommen will, sondern eher den Eindruck, man will sich ducken, man will, dass diese Sturm vorbei ist und hoffentlich ist schon September und das alles vorbei ist.
Nun hat heute eine der international bekanntesten Künstlerinnen, die auf der 15. Documenta vertreten ist, Hito Steil, gesagt, sie bittet ihr Produktionsteam, die Arbeit abzubauen. Sie möchte nicht weiter Teil der Documenta sein. Hito Steil hat das der Zeit gegenüber begründet, damit, dass die Organisatoren keine Verantwortung für das Zeigen antisemitischer Inhalte übernehmen wollten, es eine faktische Weigerung der Zuständigen gebe, Angebote zur Vermittlung zu akzeptieren. Sie nennt ganz bewusst auch Ihren Namen, Herr Mendel. Können Sie das verstehen, dass jetzt auch Künstlerinnen auf die Art und Weise reagieren?
Ich kann es verstehen, ich bedauere das ausdrücklich, weil eigentlich das Hauptanliegen von mir war in den letzten Wochen, genau diese Entwicklungen zu verhindern, genau die Zuspitzung und so eine Art von Dominoeffekt zu verhindern, indem man ins Gespräch miteinander kommt, indem so ein Dialog zwischen Künstlern, dem Kuratorenteam, der Veranstalter, aber auch der Kritiker zustande kommt. Und wenn aber der Dialog verweigert wird, dann passiert genau, was wir jetzt mit der Entscheidung von Hito Steil dann sehen.
Die Documenta nennt sich selbst das Museum der 100 Tage. Gehen Sie denn nach den heutigen Entwicklungen davon aus, dass auch diese Documenta 100 Tage zu sehen sein wird oder wird sie vorher dicht machen?
Das kann ich nicht prognostizieren und da wünsche ich mir und der Stadt Kassel und alle Kunstliebhabenden, dass es nicht passiert, dass die Documenta bis Ende September auch weiterhin für das Publikum offen bleibt. Und ich wünsche mir sehr, dass die Documenta-Leitung auch ohne meine Unterstützung den richtigen Weg findet, einen Dialog zu starten, eine Auseinandersetzung über die Kunstwerke, die in der Kritik stehen. Weil ich denke, von so einer kritischen Auseinandersetzung kann man auch etwas lernen. Es geht nicht darum, hier gleich Zensurbehörde aufzubauen, sondern es geht darum, informiert über bestimmte Problematiken zu sein.
Der Historiker Miron Mendel zu seinem Rücktritt als Dokumentarberater. Reichlich Ruß gibt es auch in einer anderen Kulturhütte. Die Bayerische Akademie der Schönen Künste versteht sich als oberste Pflegestelle der Kunst. Persönlichkeiten aus Musik, Theater, Film, bildender Kunst und Literatur veranstalten dort Abende, in denen die gesellschaftliche Gegenwart diskutiert und Kunst erlebt werden soll. Intern allerdings gab es in den vergangenen Jahren viel Streit. Über ein Mitglied zum Beispiel, das wegen sexualisierter Gewalt inzwischen rechtskräftig verurteilt ist, an dessen Mitarbeit die Akademie aber bis kurz vor der Verurteilung in letzter Instanz festhielt. Aktuell werfen zwei Mitglieder der Akademie dem Präsidenten Winfried Nerdinger autoritären Führungsstil vor. Klärung hätte es gestern Abend bei der öffentlichen Jahressitzung geben können. Unser Bayern-Korrespondent Tobias Krone war vor Ort.
Ansprache und Begrüßung der neuen Mitglieder durch den Präsidenten, Festvortrag, Musikbeitrag. Eigentlich läuft alles wie immer, ganz strukturiert bei der öffentlichen Jahressitzung. Vielleicht ein wenig zu strukturiert. Manch ergraute Kopf im Publikum nickt zwischenzeitlich weg. Doch diese Worte des Präsidenten Winfried Nerdinger, emeritierter Architekturhistoriker, lassen aufhorchen.
Über weitere Interna der Akademie werde ich nicht berichten. Aber ich möchte doch anmerken, dass eine Münchner Zeitung den inszenierten Querelen und nachweislich falschen Aussagen von genau 2 von 306 Mitgliedern mehr Raum widmet als der gesamten Jahresarbeit der Akademie. Das ist bedauerlich.
Bei der Münchner Zeitung handelt es sich um die Süddeutsche und die berichtete in den vergangenen Monaten über einen Konflikt zwischen wenigen Mitgliedern, die lautstark neue Formate, mehr Transparenz und mehr Mitbestimmung fordern, und dem Präsidium der Akademie, das wichtige Entscheidungen lieber ganz oben trifft, gedeckt von einer schweigenden Mehrheit. So die Kritik des Münchner Komponisten und Akademiemitglieds Moritz Eggert, der in seinem persönlichen Blog seit Jahren die Akademie kritisch begleitet. Er hatte in einem Facebook-Kommentar öffentlich kritisiert, dass man akademieintern überlege, für ein Ukraine-Konzert unter anderem den Putin-genehmen russischen Komponisten Rodion Schtschedrin zu gewinnen. In einer Sondersitzung der Musikabteilung, an der auch Nerdinger teilnahm, wurde er daraufhin unter dem Tagesordnungspunkt »Das Verhalten des Moritz Eggert« aus einem wichtigen Teil der Mail-Kommunikation innerhalb der Akademie ausgeschlossen und erhält nur noch solche Informationen, die gemäß Satzung und Geschäftsordnung für alle Mitglieder obligatorisch sind. Die Indiskretionen, so zitiert die SZ den Beschluss, beschädigten die Arbeit und das Ansehen der Akademie. Empörung bei Moritz Eggert, der dem Deutschlandfunk auf Anfrage ein selbst aufgenommenes Statement schickt.
Eine erst vor kurzem ohne Befragung der Mitglieder eingeführte Regelung betrifft aktuell mich und belegt alle Mitglieder mit einem aufgezwungenen Geheimhaltungsgebot, als wäre man bei der Stasi und nicht bei einer Kulturinstitution, die eine öffentliche Diskussion vertragen kann und muss.
Darf man aus Interna zitieren, um diese öffentliche Diskussion voranzutreiben? Die Schriftstellerin Petra Morsbach, Mitglied der Akademie, findet, ja, das gehöre zur Rolle von Intellektuellen.
Natürlich, wir sollten ja den Dialog zur Gesellschaft eröffnen. Und hier wird er blockiert.
Der Ausschluss aus Mailverteilern passe zum Präsidenten Winfried Nerdinger, so Morsbach gegenüber dem Deutschlandfunk.
Das ist ein autoritärer Charakter und da keine Kritik zugelassen ist, waltet er im Grunde wie ein autoritärer Herrscher.
Auch auf sie bezieht sich wohl Nerdingers SZ-Schelte. Morsbach bemühte sich nach eigenen Angaben zusammen mit Eggert mindestens ein halbes Jahr lang um Einsicht in die Finanzen der Akademie, die schließlich gewährt worden sei.
Das ist maximal intransparent. Wir wollten sehen, wie unsere Budgets verwaltet werden. Andere Akademien setzen das ins Internet.
Für ein Interview mit dem Deutschlandfunk steht der Präsident aus terminlichen Gründen, wie es heißt, nicht zur Verfügung. In einem Interview mit der SZ verwies Nerdinger darauf, er sei ja immerhin wiedergewählt worden. Mit 87 Ja und 27 Nein-Stimmen. Ein eindeutiger Vertrauensbeweis. Wobei weitere 69 Stimmberechtigte gar nicht wählten oder sich enthielten.
Die Leute machen so ungern mit.
klagt das langjährige Akademiemitglied Edgar Reitz am Rande der Veranstaltung die Mitgliedsmedaille um den Hals. Die Schriftstellerin Dagmar Leupold wollte mitmachen und etwas verändern. 2021 trat sie mit 5 anderen Literaten aus, nachdem Präsident Nerdinger öffentliche Sympathien mit dem umstrittenen Corona-Protest von FilmschauspielerInnen Hashtag alles dicht machen zeigte und diese Position nicht zuvor intern diskutiert habe, so der Vorwurf.
Ich glaube, eine Akademie kann sich nur dann von innen reformieren, wenn bestimmte Prozesse transparent sind und die Freude sozusagen an dissidentischen Stimmen, an Wahrnehmungskorrektiven, gerade dem höchsten Amt anzumerken ist.
Ganz anders steht Edgar Reitz zu dieser Kritik.
Es langweilt mich inzwischen, weil sich über Dinge aufzuregen und die positiven, wirklich sehr bemerkenswerten Dinge nicht zur Kenntnis zu nehmen, ist ein bisschen bizarr.
Ein Beitrag von Tobias Krone über den anhaltenden Streit in der Bayerischen Akademie der schönen Künste. Noch weiter nach Süden. In Avignon hat das traditionsreiche Theaterfestival begonnen, zum 10. und letzten Mal unter der Leitung von Olivier Puy und mit der Uraufführung einer Inszenierung des iranischen Regisseurs Amir Reza Kohestani. In Deutschland ist er kein Unbekannter. Für Avignon hat er den Roman Transit von Anna Segers für die Bühne adaptiert und eine zweite Aufführung mit Deutschlandbezug gab es ebenfalls zu sehen. Das Hamburger Thalia Theater war in Avignon am Eröffnungsabend als Produzent von Der schwarze Mönch präsent, einer Inszenierung des russischen Regisseurs Kirill Serebrennikov, die im Winter in Hamburg Premiere hatte. Nun war sie in Frankreich wegen des Ukraine-Kriegs im Vorfeld Anlass für Recherchen zur Biografie des Regisseurs. Er lebt mittlerweile in Deutschland. Eberhard Spreng aus Avignon.
Ein durch und durch grauer Raum mit ein paar fahrbaren Blenden und Glaskabinen. Ein modernes Nirgendwo für Menschen, die auf ihren Migrationswegen aus der Masse der Reisenden ausgesondert worden sind. In einer solchen Situation inszeniert der iranische Regisseur Amir Reza Kohestani Anna Segers Exildrama Transit. Allerdings sind von der Geschichte rund um das zentrale Figurenquartett nur Fragmente geblieben. Keine Treffen in den Cafés und Hotels in Marseille, kein Exilantencharme rund um die Canebière, Marseilles legendärem Boulevard zum alten Hafen. Gemein mit der berühmten Romanvorlage ist allenfalls der Kampf um Reisepapiere, um Visa.
You are responsible for your visa. How can I be responsible? No one noticed that's the wrong visa, not the embassy, not even at the airport, no one.
They can make mistakes. They probably process 50 visas a day.
Da ist eine Reisende mit einer Beamtin in einem allmählich eskalierenden Streit um die Gültigkeit von Schengen-Visa. Amir Reza Kohestani verschränkt hier eine zeitgenössische Flughafensituation mit der geflüchteten Geschichte im Südfrankreich der Nazizeit. Der aktuelle Handlungsstrang entspringt einer persönlichen Erfahrung des international erfolgreichen Regisseurs. Er war 2018 in München bei der Passkontrolle auf seinem Weg nach Santiago de Chile verhaftet und stundenlang in einem Warteraum mit Geflüchteten festgehalten worden. Menschen, deren Asylanträge abgelehnt worden sind, Menschen, die auf Abschiebelisten stehen. Ein tief empfundener Schock, sagte der Regisseur. Das Schicksal, das der Künstler allenfalls aus poetischer, künstlerischer Behandlung kennt, erreicht ihn nun selbst physisch und real. Die Frage nach dem Sinn seiner Theaterarbeit stellte sich ihm plötzlich. Kohestani, der wie viele Regisseurinnen und Regisseure gerne die physische Präsenz seines kleinen Ensembles im Video doppelt, schafft hier stimmungsstarke Bilder, indem er das digitale Abbild mit dem physischen Körper auf der Bühne in Blickachsen ordnet und mit einer leichten Unschärfe zum Schatten des Geschehens macht. Das Virtuelle ist hier einmal nicht simple Doppelung, sondern Teil eines kohärenten Gesamtbildes, Fusion statt Collage. So schön ist das, selten zu sehen. Zugleich ist Kohestanis En Transit dramaturgisch allenfalls ein Thema mit Variationen. Eine bedrückende Meditation, die aber zugleich wenig vom realen Elend der Transiträume vermittelt, in denen aus Menschen mit individuellen Schicksalen Ansammlungen von Unerwünschten werden. Ein Stück eher zum Nachdenken und weniger zum Mitfühlen. Ein ungleich zupackenderes, expressives und exzessives Spiel zeigt das Thalia-Ensemble mit seinem Gastspiel von Der schwarze Mönch nach Anton Tschechows Erzählung. Ein entzündetes Stadtgehirn sucht auf dem Land Erholung bei Anverwandten und trifft unvermittelt auf ein mephistophelisches Genialitätsversprechen. Das hatte im Januar in Hamburg Premiere. Hier ist also allenfalls zu vermelden, dass der heftige Mistral, der in den Eröffnungstagen durch Avignon fegt, Plakate von den Wänden und Brotkörbchen von den Restauranttischen fegt, dass dieser unbändige Windgeist den Premierenabend als ungefragter Nebendarsteller heftig bereichert hat. Man fühlte sich wie bei einer Schiffsreise auf offener See und mit ungewissem Ausgang. Bühnennebel verwirbelt, plastikplanbedeckte Gewächshäuser flattern um ihr Leben. Es faucht und rauscht, und das lässt ahnen, dass das hier verhandelte Menschenprojekt der Einhegung der äußeren und inneren Natur durch Gartenarbeit scheitern muss. Aber auch, dass alles exzessive Gehirnrauschen von der Natur in den Schatten gestellt wird. Das ganz andere hat in Avignon noch nie so schön mitgespielt. Serebrennikow nutzt die Papstpalastfassade klug für düstere Videoprojektionen. Beim Schlussapplaus flammt da knallrot und ganz groß Stop War auf. Eine Beruhigung für alle, die durch Presseberichte aufgeschreckt worden waren, die nahelegten, der exilierte Russe Serebrennikow sei unter anderem ob seiner engen Kontakte zum Oligarchen und Filmfinanzier Roman Abramowitsch doch nicht der lupenreine Kreml-Kritiker, als der er immer gesehen worden ist. Olivier Py sagte bei der Eröffnungspressekonferenz lediglich, als er die Aufführung eingeladen habe, sei es eine Arbeit von Kirill Serebrennikow gewesen und jetzt sei es plötzlich die Arbeit eines Russen. Aber auf Cancel-Culture-Debatten will sich Avignon von vornherein nicht einlassen.
Eberhard Spreng berichtete vom Theaterfestival. Er gilt als eigenwilliger Vertreter der frühen Autorenfilmer-Generation. Nun ist Klaus Lemke im Alter von 81 Jahren gestorben, gestern in München. Kunstgeschichte und Philosophie hatte er studiert und abgebrochen, wie das Mitte der 1960er ja nicht unüblich war. Stattdessen arbeitete er unter anderem als Filmassistent in München. Sein erster eigener Langfilm, 48 Stunden bis Acapulco, erschien 1967. Rocker wurde 5 Jahre später zum großen Erfolg. Drogengeschichten, Verurteilung, Rückzug aus dem Filmgeschäft folgten. Später konnte Lemke wieder an frühere Erfolge anknüpfen. Sein neuester und letzter Film, Champagner für die Augen, Gift für den Rest, eine Dokumentation über das Lebensgefühl der 70er, wurde erstmals an diesem Mittwoch ausgestrahlt. Maximilian Sippenhauer erinnert an Klaus Lemke.
Sie sehen jetzt mich und fragen sich vielleicht, was will denn der Wichser da?
Klaus Lemke, lässig in Jeans, mit Sonnenbrille und Schiebermütze. So steht er da im Prolog seines Films Making Judith. Ein alter Mann zwischen Trümmern, der sich nicht unterkriegen lässt.
Aber ich kann sie auch sehen, denn das ist mein Job. Ich bin Regisseur.
Dieser Regisseur ist 1940 geboren, ein Sporn im Sitzfleisch des deutschen Films. Will man das rund 50 Filme dicke Werk Klaus Lemkes verstehen, dann ist ein Schlüssel dazu vielleicht diese eigentümliche Coolness, die der Regisseur und seine Figuren kultivieren. Diese jugendliche Pose, die jeden Zweifel oder Selbsthass in antikonformistischen Trotz verwandelt. Lemke führt mit dieser Pose ein Stilmittel in den deutschen Film ein, das dem bis dahin fremd war. Etwa wenn der Motorradgangster Gerd in Rocker von 1972 grundlos einen LKW-Fahrer anpöbelt.
Wenn du guckst, bist du mich anmerken oder was? Sag das, wenn du mich anmerken willst. Mach dich gerade oder steh auf oder was? Wir spinnen hier nicht rum, aus dem Fenster gucken oder... Läuft nicht.
In der nächsten Szene fährt der LKW-Fahrer Gerds Harley zu Schrott. Diese Coolness hat nichts von der souveränen Lässigkeit eines Humphrey Bogart. Lemkes Figuren sind Maulhelden, abgehalfterte Kiezgrößen, die ihre Rotzigkeit wie Motorradfahrer Lederjacken tragen, sprich im Wissen darum, früher oder später auf die Schnauze zu fallen. Gelernt hat Lemke diese Art zu erzählen im französischen Kino der Nouvelle Vague, bei den Antihelden Godards oder Truffauts. Ein billiges, ungeschöntes, ungemein authentisches Kino, das Lemke in der Form als erster nach Deutschland bringt und das ihn vom politischen Intellektualismus anderer Autorenfilmer wie Alexander Kluge oder Edgar Reitz unterscheidet. Mit dem Erfolg von Rocker findet Lemke Vertrauen zu seiner künstlerischen Handschrift. Er forciert die Arbeit mit Laiendarstellern, sucht deren alltägliche Probleme und authentische Sprache. Geschichten direkt aus der Nachbarschaft. Etwa wenn in Amore eine junge Gemüsehändlerin auf dem Großmarkt den leichtlebigen Tomatenverkäufer zur Rede stellt.
Du, was du mit den Gänsen machst, die blöd genug sind, als auf deinen Schmus reinfallen, das ist mir wurscht, halten Sie sich da raus. Aber von meiner Freundin Bärbel lässt du in Zukunft die Finger, hast du mir verstanden?
Und welche Bärbel meinst du? Da kenne ich mehr, weiß davon.
Lemke macht den Dialekt im deutschen Fernsehen salonfähig. Seine Münchner Milieukomödien wie Amore oder Arabische Nächte sind in den späten 70ern große Erfolge und Sprungbrett für viele junge Schauspieler. Wolfgang Fierek, Cleo Kretschmer, Iris Berben, alle spielen sie in Lemke-Filmen. Der Regisseur dagegen wird mit dem Erfolg immer mehr wie einer seiner Protagonisten. Zur Szenelegende König von Schwabing, die in Bars die Drinks spendiert. Je mehr Geld er für seine Filme bekommt, desto mehr weicht die künstlerische Passion Filme machen dem Lifestyle.
Wir sind dann immer Größenwahnsinnige geworden. Das ganze Geld wurde für Koks, für Flüge in der Concorde nach Rio, für Filme in Rio, bis wir an dieser ganzen Sache alle zugrunde gegangen sind.
Nach einigen Misserfolgen wird es Anfang der 90er still um Lemke. Die Karriere vorbei, die Kohle verprasst, Abspann. Doch mit der Jahrtausendwende folgt unerwartet die Wiedergeburt als Underground-Regisseur. Der damals schon 60-Jährige ergreift die Möglichkeit, mit den neuen Digitalkameras günstig Filme zu drehen. Es beginnt die produktivste Phase seiner Karriere. Rund 20 Filme dreht er ab dem Jahr 2000, allesamt mit Laiendarstellern und ohne nennenswertes Budget. Über die Qualität dieser Filme lässt sich streiten, sicher. Entscheidend ist aber gar nicht, welche Filme Lemke macht, sondern wie. Kein aalglattes Storytelling, sondern partisanenhafte Ausfälle, um der Wirklichkeit ein paar Träume zu entreißen.
Sich von einer Katastrophe zu lösen und in die nächstgrößere sich reinzubegeben, dann wieder auf die Fresse zu kriegen und weitermachen. Das ist das, was Film ist. Man lernt langsam sehr viel einzustecken, aber es gibt gelegentlich natürlich auch Küsse im Dunkeln.
An den Regisseur Klaus Lemke erinnerte Maximilian Sippenhauer. Die Kulturnachrichten hat heute Jörg Biesler.
Der Schauspieler James Caan ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Bekannt wurde er vor allem durch Francis Ford Coppolas Der Pate, in dem er an der Seite von Robert De Niro und Al Pacino den Sonny Corleone spielte. Die Rolle brachte ihm 1973 eine Nominierung für den Oscar als bester Nebendarsteller ein. Zu sehen war er danach in Filmen wie Rollerball und Funny Girl. Im Horror-Thriller Misery, nach dem Roman von Stephen King, spielt er einen Bestseller-Autor, der einer wahnsinnigen Verehrerin in die Hände fällt. Zuletzt hatte Caan in diesem Jahr den Film Fast Charlie abgedreht. Darin spielt er an der Seite von Bondstar Pierce Brosnan einen alternden Mafia-Boss. Der Kinostart ist für das nächste Jahr geplant. Der 81-jährige Bob Dylan hat den Song Blowin' in the Wind neu aufgenommen, 60 Jahre nachdem der spätere Literaturnobelpreisträger den Song geschrieben hat. Damals klang das bekanntermaßen so.
Yes and how many deaths will it take till he knows too many people have died. Yes, so my friend is a blowin' in the wind.
Ja, die Antwort kennt nur der Wind. Auch die Antwort auf die Frage, wieso die Neuaufnahme nun bei einer Auktion in London für umgerechnet 1,75 Millionen Euro versteigert worden ist. Vielleicht so. Um sie als Unikat auktionsfähig zu machen, wurde sie auf einer sogenannten Ionic Original Disc gespeichert. Das ist eine Aluminiumscheibe, in die analoge Musiksignale geschnitten werden und die anschließend mit einem Lack überzogen wird. Produzent T-Bone Burnett verglich sie deshalb mit einem Gemälde. Schließlich wird er ja auch was aufgestrichen. Eine solche Kunstrhetorik sorgt bei Auktionen nicht selten für Fantasiepreise. Auch jetzt, der anonyme Käufer zahlte etwa das Doppelte des Schätzpreises. Nicht nur Bob Dylan ist für seine Liedtexte mit einem Literaturpreis ausgezeichnet worden, auch der Autor und Sänger der Band Tokotronic, Dirk von Lofzow. Er erhält den Literaturpreis der Stadt Wiesbaden. Sein Werk sei ganz wesentlich von literarischen Bezügen inspiriert, begründete die Jury heute ihre Entscheidung. Sein literarisches Debüt Aus dem Dachsbau sei wie ein Konzeptalbum gearbeitet. Von Lofzow habe die Prägnanz und Originalität seiner Songtexte hier in Prosa transportiert. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert und wird im November übergeben.
Auch das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten und dann kommt Stefan Heinlein mit den Informationen am Abend. Ein Thema bei ihm, Russlands Außenminister flüchtet vom G20-Treffen. Mein Name ist Stefan Kolderhoff, im Namen aller Beteiligten. Danke fürs Zuhören und fürs Weiterhören.